Ja, nochmal von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich grüße auch alle die, die via Livestream mit dabei sind. Meine charmante Frau hat ja schon angedeutet, wir werden über eine neue Serie nachdenken, was sehr stark mit unseren Gemeindezielen zu tun hat. Wir wollen einander akzeptieren. Und das haben wir sehr schön beschlossen, ohne meines Erinnerungs nach darüber nachzudenken, was das heißt. Wir haben es unterstellt, dass das jeder von sich aus rauskriegt, was das bedeutet. Aber weil ich denke, das könnte hier und da eine Schwierigkeit geben von der Perspektive, dachte ich mir, ich mache einfach mal eine kleine Reihe dazu. Das heißt, wir machen uns gemeinsam auf einen Weg. Es ist nichts Abgeschlossenes. Es sind Anstöße. Wir nennen das auch manchmal Andacht. Da wird also etwas nur angedacht. Warum? Weil wir davon ausgehen, dass jeder von euch in der Lage ist, selbstständig weiterzudenken, um zu seinen Ergebnissen und damit auch zu seinem Leben zu kommen. Ich nehme euch also mit auf meine Gedankenreise, wie ich mit so einem Thema umgehe, und ich sage jetzt schon, ich werde mittendrin aufhören. Immer wenn ich mich mit so einem Thema beschäftige, kommen mir zu viele Dinge in den Kopf und in den Sinn, sodass es zeitlich zu lang wird. Und am Donnerstag bei dem Forum Gottesdienst habe ich gut zugehört, die Predigten sollen nicht zu lang werden. Das ist ein Problem bei mir. Vor allen Dingen, weil wir am Freitag in dem Jugendbereich auch schon sehr intensiv darüber nachgedacht haben, wie begegnen wir den Menschen, die völlig anders, einen anderen Background haben. Also mit einem Muslim, mit einem Buddhisten. Wie sprechen wir mit einem Atheisten? Und da merke ich schon, aha, so ganz einfach ist das gar nicht, eine Sprache zu finden, die verständlich ist. Also von Gott, von Jesus Christus, vielleicht mal die erste Folie aufdecken. Also dieses herauszufinden, zu erspüren bei meinem Gegenüber, mit welcher Sprache muss ich ihm begegnen, damit er mich überhaupt versteht. Weil wir alle einzigartig sind, bedeutet es ja im Klartext, dass auch jeder anders denkt. Wir sitzen hier im Gottesdienst und wir könnten sagen, ja, wir sind alles Christen, wir denken deswegen alle gleich über Gott. Nee, das werden wir nicht. Sobald wir anfangen, uns tiefer gehen zu unterhalten, werden wir feststellen, jeder von uns hat eine andere Vorstellung von Gott. Und das ist gut so. Gott sagt sogar dazu, sehr gut. Weil er wollte uns so einmalig und einzigartig haben. Also machen wir uns auf den Weg, eine Sprache zu finden zu diesem Thema Akzeptanz im Spannungsfeld der Wahrheit. Wir könnten auch von Lebensräumen sprechen. Das klingt dann schon ein bisschen wieder angenehmer als das Spannungsfeld. Aber ich nehme halt in meinem Umfeld wahr, dass das Akzeptieren eher mit Spannung belastet ist als mit einem Lebensraum. Aber ich finde, es lohnt sich sehr, darüber nachzudenken. Jeder von uns ist einzigartig, also denkt er auch, sei es über den Begriff Akzeptanz oder heute mit dem Schwerpunkt der Wahrheit, völlig einzigartig. Das bedeutet ja, ich muss im Gespräch mit jedem Menschen einmal verstehen, wie denkt er jetzt? Und dann diese Sprache erlernen. Und da wir alle in einem Prozess sind, wir sind auf einem Weg unterwegs, bedeutet das, in einem Jahr benötige ich vielleicht für meine Frau Rita eine neue Sprache. Weil sie einen Wechsel vorgenommen hat. Gedanklich, innerlich, emotional oder wie immer. Und das gilt es zu entdecken und dann akzeptieren heißt, ich bin bereit, etwas zu verändern, also eine Sprache zu finden, dass wir nicht einander vorbeireden, sondern einander verstehen. Die Unterschiedlichkeit stellt aber vielfach ein Problem dar. Das ist ja genau der Punkt, wo dann Konflikte entstehen, Auseinandersetzungen im wahrsten Sinne des Wortes, Irritationen, Missverständnisse und Verletzungen. dann kann mal der Satz herausgeworfen werden, ich fühle mich vom anderen nicht verstanden. Er hört mir gar nicht richtig zu. Habt ihr so einen Satz schon mal gesagt bekommen oder selbst ausgesprochen? Das tut weh, wenn das das eigene Empfinden ist. Warum? Weil in diesem Moment wird deutlich, das, was ich empfinde, legt Bedürfnisse von mir offen. Und diese Bedürfnisse wurden verletzt, nicht geachtet, nicht gewürdigt, nicht akzeptiert. Und bei dem Satz, mir hört keiner zu, ist es zumindest Annahme, das Bedürfnis nach Verständnis, nach Nähe, wahrscheinlich auch nach Ermutigung, vielleicht auch Bestätigung. Wie geht es dir mit dem Begriff Akzeptanz? Dafür haben wir uns ausgesprochen. Was ist denn überhaupt Akzeptanz? Eine Definition heißt, Akzeptanz drückt ein zustimmendes Werturteil aus und bildet demnach den Gegensatz zur Ablehnung. Also ich drücke ein zustimmendes Werturteil aus und nehme deswegen den Bereich der Ablehnung mal zurück. Eine andere Definition, die ich gefunden habe, ist von Sebastian Wächter. Das ist eine Person, die im Rollstuhl lebt. Muss man immer so ein bisschen wissen, was für eine Sprache spricht einer, der nicht frei sich bewegen kann. Er hat es wie folgt definiert. Akzeptanz bedeutet ein Anerkennen von Umständen und Tatsachen, und zwar ungeschönt, wie sie eben in der Realität vorliegen. Akzeptieren, dass vielleicht ein Unfall passiert ist und er nie wieder gehen kann. Bekommt eine ganz andere Dimension, wenn man weiß, wer diese Definition gesagt hat. Anerkennen von Umständen und Tatsachen, ich würde noch ergänzen, und auch Menschen. Und zwar ungeschönt, wie sie eben in der Realität vorliegen. Dabei bedeutet Akzeptanz immer ein aktiver Prozess, denn es ist meine Entscheidung. Ich will akzeptieren. Unterscheidet sich daher von einer passiven Toleranz, die vielleicht einfach sagt, das ist halt so, kann ich nichts daran ändern. Akzeptanz aber ist eine Entscheidung und nimmt mich und vielleicht auch den anderen in Verantwortung. Und schon läuten bei mir die inneren Alarmglocken, die Problemglocken. Aktiver Prozess, anerkennt von Umständen und Tatsachen, auch wenn sie mir nicht gefallen, und dann soll sich auch noch was verändern. Und ich ahne es ja schon, was sich verändern soll. In der Beratung und der Psychologie ist ganz eindeutig gesagt, du kannst niemals einen anderen Menschen verändern. Also weiß ich schon, die Verantwortung liegt in der Hauptsache bei mir. Dabei möchte ich doch, dass der andere sich ändert. Mir wäre es doch am liebsten, wenn alles so bleibt, wie es ist, wie ich es kenne und wie es mir entspricht. Tja, wenn das deine Einstellung ist, bist du schon auf dem besten Weg, nichts zu akzeptieren. Das ist erschreckend, oder? Wie schnell das geht. Und dann tauchen diese drei Sätze auf, die es fast unmöglich machen, irgendeinen anderen Menschen zu akzeptieren. Der erste Satz ist, das darf nicht sein. Das heißt, das entspricht nicht den Regeln, wie man was zu machen und zu leben und zu sagen hat. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, das ist ein Verstoß, das ist ein Tabu, das darf nicht sein. Die andere Kategorie ist dann der Satz, das kann nicht sein. Also es ist nicht wahr, das ist nicht möglich. Das ist vielfach die Erstreaktion, das kann nicht sein, wenn ich eine Information aus einer Wahrheit bekomme, die mit einem persönlichen Verlust zusammenhängt. X und Y ist gestorben. Ja, wenn du die Person gar nicht kennst, sagst du, ja, okay. Aber wenn es eine dir bekannte Person ist, dann ist die Erstreaktion, das kann nicht sein. Ich habe doch erst noch letzte Woche mit ihm gesprochen, telefoniert. Und der dritte Satz ist, das ist ungerecht. Das ist ungerecht, das heißt, das geht doch auf meine Kosten, einseitig auf meine Kosten, das hat doch nur Nachteile und ständig muss ich irgendwas leisten, wozu ich letztendlich nicht bereit bin und ich empfinde es als ungerecht, weil der andere gar nichts macht. Also drei Sätze, die sehr schnell auftauchen und ihr seht von meiner Hintergrundfolie, break free, also das ist das große Ziel Gottes mit uns Menschen. dass wir aus diesen Denksystemen herausbrechen und eine großartige Freiheit kommen. Nicht mehr gebunden sind an solchen Sätzen, sondern tatsächlich die Freiheit haben. Und das ist eine Qualität, eine Lebensqualität, die Freiheit zu haben, anders zu sein. Ich lasse mich auf den Andersdenkenden, den Andersseienden, so wie es Gott ja auch ist, einfach ein. Ich möchte lernen. Ich gehe mit ihm gemeinsam einen Weg. Jetzt habe ich euch einiges zu dem Thema, also als Hinführung zum Thema Akzeptanz gesagt. Und es interessiert mich, wie denkst du denn eigentlich darüber? Und ich dachte, das ist gar nicht so schlecht, wir machen eine kleine Pause. Manchmal nennt man das Flüsterpause oder einfach Gesprächsreihe, Gesprächsgruppe. Ich habe euch so drei Fragen mal herausgebracht und wir werden uns jetzt ein bisschen Zeit dafür zu nehmen. Vielleicht wählst du dir eine dieser Fragen aus zu dem Thema Akzeptanz. Das gilt übrigens auch für die im Livestream sind. Ihr könnt jetzt noch schnell sagen, ich will jetzt in keine Gruppe eingeteilt werden, schnell reinschreiben, dann wirst du mit berücksichtigt. Ansonsten nutze diese Zeit, um mal dich selber auszusprechen, zu reflektieren. Die erste Frage ist, wenn es um Akzeptanz geht, wo fällt es dir leicht, sie zu leben? Das ist der Bereich der Stärken, wo es dir gut gelingt. Aber dann kann die zweite Frage, die andere Seite beleuchten, was ist für dich schwer, weil du dafür zu viel Energie aufbringen musst? Und dann kann auch die dritte Komponente kommen, wo bekommst du sogar Kopfschmerzen dabei, weil du dir Akzeptanz ohne persönlichen Verlust überhaupt nicht vorstellen kannst. Und deswegen im Grunde schon ein Nein-Danke dahinter kommt. Und jetzt merkt ihr schon, Akzeptanz und Wahrheit hängt eng zusammen. Wenn Jesus sagt, die Wahrheit macht uns frei, kann das jetzt schon in dem Austausch passieren, nämlich wie ehrlich, wahrhaftig du dich jetzt austauschst. Hier im Saal machen wir das einfach, indem wir so ein bisschen zueinander drehen. Wir halten uns auch an die Abstandsregelung dabei oder wir gehen einfach mal kurz in den Garten, dann sind wir draußen und unterhalten uns darüber und ihr im Chat werdet eingeteilt. Wir nehmen uns dafür sage und schreibe 5 Minuten Zeit. Dann kann ich mein Skript nochmal durchgehen, wie es weitergeht. Ist hinten die Technik bereit? Die Technik ist bereit. Dann wünsche ich euch jetzt wirklich guten Austausch und Gottes Segen dabei. So, danke, dass ihr jetzt wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht, euch darüber auszutauschen. Das war jetzt der Begriff der Akzeptanz. Und jetzt nehmen wir uns den Begriff der Wahrheit. Was ist denn eigentlich wahr? Und dazu bitte die PowerPoint wieder anklicken, dass die nächste Folie kommen kann. Also Lebensraum, Akzeptanz und Wahrheit. Ich habe ja den Begriff Spannungsfeld am Anfang gewählt. Vom Lebensraum spricht Stefan Vatter in seinem Buch Exploration Gott. Und diese Serie, die ich jetzt anfange, orientiert sich sehr stark an diesem Buch. Könnt ihr euch also auch beim Büchertisch mal bestellen. Oder es gibt wirklich die gute Möglichkeit, er macht gerade jetzt im September, also mit dem Samstag hat er damit gestartet, in 10 Einheiten fasst er in kleinen Videoclips von so einer Viertelstunde jeweils ein Thema zusammen. Und man kann sich damit anmelden und weil ich das jetzt gesagt habe, das war so ein kleiner Werbeblock, darf ich das auch nutzen. Weil ich habe ihn da gefragt, ob ich mich, dass ich da Predigten rausmachen darf. Und das war dann so ein bisschen dieser Deal, dass ich da ein bisschen Werbung für ihn mache. Wie im Leben, gell? Also der Lebensraum Akzeptanz. Ich fand das Bild von dem Lebensraum fand ich sehr, sehr gut. Denn das heißt, unser ganzes Leben ist wie so ein Haus. Das ist so das Bild. Und in diesem Haus gibt es sehr unterschiedliche Räume. Und jeder Raum, das kennen wir ja bei uns zu Hause in unserer Wohnung, Mietwohnung oder wenn wir den Luxus eines ganzen Hauses haben, kennen wir es ja auch. Jeder Raum hat seinen eigenen Charakter, seinen Charme und damit auch sein Charisma. Und in einigen Räumen fühle ich mich sehr sicher, in anderen richtig stark zu Hause. Wir sprechen dann oft von Pudelwohl. Ich müsste von Border Collie Spitzwohl sagen, weil wir keinen Pudel haben. Aber dann gibt es auch Räume, die sind nach wie vor mir unangenehm. Da bin ich nicht so gerne zu Hause. Aber sie gehören mit zu meinem Leben. Ich habe das zu akzeptieren. Eines haben diese Räume alle gemeinsam. Sie bestimmen mein Denken, sie bestimmen meine Emotionen und von daher bestimmen sie auch die Entscheidungen, die ich treffe. Sie lassen etwas in mir klingen und da entsteht ein Widerhall, so eine Art Resonanz. Und diese Resonanz hat ganz viel mit meinem Leben zu tun. Was ich rede, was ich denke, was ich entscheide. Diese Räume sind dafür verantwortlich, an welchen Werten ich festhalte. Und diese Werte, die ich wiederum festhalte, nehmen Einfluss auf die Beziehung, die ich lebe. Und das ist ganz egal, welche Art diese Beziehungen sind. Ob es die Beziehungen zu Menschen sind oder die Beziehung zu Gott. Und heute wollen wir mal einen Blick darauf werfen, wenn ich dieses Bild der Lebensräume habe, was klingt da in meinen Räumen bezüglich der Wahrheit auf? Die Sache mit der Wahrheit, von der Jesus Christus sagt, die Wahrheit macht uns frei. Johannes 8. Oder wo er später, und da werden wir heute drüber nachdenken, wenn er selber sagt, ich bin die Wahrheit. Also so eine steile These aufstellt. Und wo er dann von Pilatus am Ende seines irdischen Lebens in Frage gestellt wird, was ist Wahrheit? Und da habe ich mich gefragt, sollte George Orwell nicht mit seiner Beobachtung recht haben, die er mal ausgesprochen hat, je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto mehr wird sie jene hassen, die sie aussprechen. Je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, umso mehr wird sie die Menschen hassen, die sie aussprechen. Und dann ist eben die Frage für mich da, wie wahr ist denn eigentlich die Wahrheit und wie wirklich die Wirklichkeit? Denn Wahrheit und Wirkung gehören an der Stelle zusammen. Ansonsten habe ich nur ein äußeres Gebäude. Ein Beispiel. Es ist da ein Unterschied, also wie wahr ist Wahrheit? Es ist ein Unterschied, ob ich ein französisches oder deutsches Geschichtsbuch zum Thema Napoleon lese. Aber welches Buch hat die Wahrheit? Es sind zwei unterschiedliche Perspektiven, die geschichtlich geprägt sind, die da präsentiert wird. Es gibt Menschen, die die gesamte Kirchengeschichte für die beste Schule für Atheismus sehen. Also, um nicht an Gott zu glauben, die Existenz Gottes zu leugnen. Und dann wiederum gibt es andere, die Menschen sagen, das ist doch die Fundgrube echten Glaubens, wie viel Inspiration ich durch diese Geschichte bekommen habe. Was ist denn jetzt wahr? Unterschiedlicher können die Aussagen doch kaum sein. Wer hat recht? Ist Wahrheit, wie es heute von sehr vielen behauptet wird, nur subjektiv und ist sie immer relativ? Blöd ist halt, dass jeder von uns, der solch eine Position einnimmt, Wahrheit ist immer subjektiv, Wahrheit ist immer relativ, schon aber mit der Entscheidung, das stimmt für mich, die Position einnimmt, mein Satz ist schon nicht mehr richtig. Also wenn ich behaupte, oder die These aufstelle, es gäbe keine Wahrheit, eine allgemeingültige Wahrheit, dann setzt diese These zumindest die Wahrheit voraus. Und damit habe ich mich schon wieder widersprochen. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wenn wir uns ausgesprochen haben, einander zu akzeptieren, heißt das dann etwa, dass ich zu allem und zu jedem Ja und Amen sagen muss? Dürfen wir denn keine Grenzen setzen? Heißt es nicht im Volksmund schon humorvoll, wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein? Also wenn ich keine Grenzen habe, bin ich doch verloren wie im Weltall. Und wenn ich zu jedem Ja und Amen sagen muss, ist das nicht ein ständiges Verbiegen? Also ihr merkt schon, in mir regt sich da ein Widerstand. Einige Dinge ploppen hoch in meinen Lebensräumen, die zu mir gehören. was gilt und was hat wirklich Gültigkeit? Was ist falsch und was ist richtig? Ich muss das doch wissen. Ich brauche Orientierung für mein Leben. Also ohne Wahrheit, komme ich doch letztendlich gar nicht weiter. Dann verliere ich den Sinn für mein Leben, weil alles gleichgültig ist. Also unbedeutend, unwichtig. Wenn es um Wahrheit geht, so haben einige Menschen es festgestellt, benötigen wir deshalb einen Maßstab oder eine Größe außerhalb von uns selbst. Und eine solche Größe wird in der Bibel Gott bezeichnet. Und dieser Gott bezeichnet sich nun in der Person Jesus Christus, der immer wieder den Anspruch erhoben hat, ich und der Vater, also Gott, Vater und ich, wir sind eine Einheit, er behauptet, ich bin die Wahrheit. Wahrheit nicht als ein steriles Dogma, sondern als Ausdruck des Lebens, als Leben, das da ist und das in Beziehung zu mir kommen will. Wahrheit meint also die Übereinstimmung von Aussagen und Urteilen immer auch mit der von mir wahrgenommenen Wirklichkeit. Wahrheit bildet die Wirklichkeit ab, wie sie ist und nicht, wie ich sie gerne haben möchte. Wie ist das vielleicht zu verstehen? Ich kann natürlich sagen, es gibt die Gesetze der Statistik und sie sind gründlich genug erforscht, dass wir sagen können, die sind wahr. Und es ist nur zu raten, baue dein Haus bitte nach diesen Gesetzen. Denn sonst ist die Gefahr, dass es zusammenbricht, ziemlich hoch und ziemlich groß. Das gilt für Brückenbau, das gilt für Tunnelbau, das gilt für diesen ganzen Bereich. Ich muss diese Gesetze einhalten und für wahr annehmen. Und so gibt es viele Bereiche, die schon tatsächlich in sich das Wahre tragen. Das Wahre im Sinne von das Echte. Es bringt mir Klarheit und Sicherheit ins Leben und schenkt mir auch eine Orientierung, die mein Leben leichter macht. Die Wahrheit deckt auf, wo ich gerne etwas unter den Teppich kehre, weil es mir unangenehm ist. Also ich will es nicht so haben. Wahrheit deckt die Wirklichkeit auf. Wahrheit entlarvt, was madig ist in meinem Leben. Das schmeckt mir nicht. Aber es bietet die Chance an, dass für mich eine Tür sich öffnet, dass ein neuer, freier Raum sich mir auftut. Verdrängen von Wahrheit, das macht den Menschen schwach. Wer aber wahrhaftig handelt, macht das ganz, was kaputt ist. Wo wir also Wahrheit erfahren, wird der Mensch frei von dem, was ihn bindet, belastet und zerstört. Das ist quasi wie eine offene Tür zum Leben. Und spätestens jetzt weiß derjenige, der sich gut in der Bibel auskennt, aus dem Neuen Testament, da gab es doch Aussagen von Jesus. Die Wahrheit wird dich frei machen. Was hat er noch gesagt? Ich bin die Tür. Und das ist keine verschlossene Tür. Ich bin die Tür zum Leben. Also halte ich einmal feste, ich sehe, es gibt die Thesen, die Behauptungen, wenn ich in Verbindung mit diesem Jesus Christus komme, dann habe ich einen Maßstab außerhalb mir selbst und bin nicht nur auf meine subjektive Wahrheit angewiesen und muss auch nicht alles relativieren. Ich sage, da gibt es eine Größe, die darf über mich mitentscheiden, aber nicht im Sinne von Kontrolle, sondern auf der Basis des Vertrauens. Ich will ihm vertrauen. Ich vertraue mich ihm an. Warum? Weil ich wahrnehme, dass seine Aussagen, die Wahrheit macht mich frei. Und wer sich auf mich einlässt, der bekommt einen neuen Lebensraum geschenkt, der in die Weite führt, ich mit meiner Wirklichkeit immer wieder abdecken kann. Und sagen, ja, ich erlebe diese Wahrheit als wahr. Und gleichzeitig erlebe ich es im Gespräch mit vielen anderen. Ja, das steht da so geschrieben, aber manche sind noch in ihrem alten System gefangen, weil sie sich auf diese Vertrauensebene zu Jesus Christus nicht einlassen. Gründe dafür hängen immer mit meinen Lebensräumen zusammen. Ist es vielleicht das, habe ich mich gefragt, was David schon im Psalm 25, Vers 5 zum Ausdruck brachte? Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Also ein Prozess, da ist man unterwegs. Denn du bist der Gott, der mir hilft, täglich harre ich auf dich. Ein fantastisches Wort. Wahrheit nicht im Sinne von absolut, unwidersprechlich, sondern schon hier Wahrheit angesprochen als etwas Dynamisches. Etwas, das mich in Bewegung bringt. Und Bewegung heißt, Bindungen sind weg. Denn solange ich noch gebunden bin, kann ich mich nicht bewegen oder nur sehr eingeschränkt, je nachdem, wo die Fesseln sind, mit denen ich gerade unterwegs bin. Und so verstehe ich auch das Wort, das Jesus selbst von sich sagte. Johannes 14, Vers 6. Ich habe hier mal die Übersetzung von das Buch genommen. Ich selbst bin der Weg und auch die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich findet ein Mensch zum Vater. Jetzt habe ich schon, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, durch meine Betonung eine Interpretation geliefert. Und ich wollte das ganz bewusst machen. Ich habe euch eine griechische Variante präsentiert. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das bedeutet, alles, was zum Thema Akzeptanz und Wahrheit betrifft, alle, die das nicht akzeptieren, haben schlechte Karten. Wer hat das bisher so immer gedacht? Es gibt keinen anderen Weg, keine andere Alternative, einzigartig, aber auch absolut und von da ausgrenzend gegenüber vielen anderen Menschen. Wir denken das sehr schnell, das liegt daran, weil wir die Texte nicht im Zusammenhang lesen. Ich lade euch ein, lest mal das Kapitel 14 insgesamt. Wir denken heute nur über diese erste These nach, ich bin der Weg, dann mache ich Feierabend. Aber lest einmal das Kapitel 14, weil Jesus sagt dieses Wort ausdrücklich nur zu seinen Jüngern. Also geht es schon mal nicht um die Menschen, die ihn gar nicht kennen. Und schon haben wir auf einmal eine neue Perspektive darauf. Oh, wie ist denn das mit den anderen Menschen? Aber bleiben wir mal bei dieser ersten These, die wirklich eine starke Aussage ist, ich bin der Weg. Denken wir einmal darüber nach. Er spricht zu seinen Jüngern, also zu Juden. Diese Juden leben ein System, das deutlich macht, was es heißt, mit Gott in Beziehung zu sein. Da gibt es feste Regeln, es gibt Vorschriften und es gibt Orte und es gibt Personen, die dafür notwendig sind. Ansonsten funktioniert das mit Gott nicht. Und nun sagt Jesus in Johannes 14, ich fasse das mal mit meinen Worten zusammen, sagt er, ja, bitte, erschreckt, nein, das zeige ich auch noch, weil das so ein wichtiger Satz ist. Euer Herz werde nicht bestürzt. Also, euer Herz werde nicht bestürzt und jetzt sagt er ihnen etwas. Also, er weiß schon, was ich euch jetzt sage, ihr lieben Freunde, das wird euch komplett umhauen. Das ist so neu, das werdet ihr nicht verstehen. Aber wenn ihr anfangt, es zu begreifen, wird Angst euch packen. Aber diese Angst kommt aus eurem alten System, aus euren Lebensräumen heraus. Also euer Herz werde nicht bestürzt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Das ist Vers 1, Kapitel 14. Vers 27 kommt der gleiche Vers wieder. Da wissen wir, aha, jetzt schließt Jesus Christus das Ganze ab, bündelt es nochmal wie ein guter Prediger und bringt es nochmal auf die Zuspitzung. Sein Anliegen ist es, seine Jünger zu trösten. Sein Anliegen ist es, sie darauf vorzubereiten, von dieser Unmöglichkeit, nicht in ihrem Denken, dass der Messias, was sie jetzt gerade so ein Stück weit begriffen haben, dass dieser Messias sterben wird. Und zwar gewaltsam zu Tode kommt. Und er wird nicht seine Stimme erheben, er wird nicht seine Autorität ergreifen, um dem ein Ende zu bereiten. Er wird wirklich sterben. Und wer so eng mit seinem Lehrer zusammen ist, also Ganztagsschule, und dann diese großen Erwartungen hat, wie sie sie nur kennen, er wird ein Reich Gottes hier aufbauen. Und wir sind dabei und werden mit ihm herrschen. Also wir nehmen super Plätze dabei ein. Und dann feststellen müssen, er stirbt tatsächlich und nichts passiert. Dann sind sie traumatisiert, dann sind sie hilflos, ohnmächtig, verzweifelt, traurig. Und dann kommt nur der eine Satz, das kann doch nicht sein. Darauf bereitet Jesus sie vor, sie, diesen engen Jüngerkreis, dass sie verstehen, was da passiert. Und er sagt davon, also ich gehe jetzt und ich bereite Wohnungen im Hause meines Vaters vor. Jetzt wissen die Jünger schon mal eins, was wir vielleicht erst noch nicht denken. Josef lebt nicht mehr. Also spricht er jetzt nicht von Josef. Er spricht also von dem Vater, und das hat er deutlich gemacht, er spricht von Gott an der Stelle. Also er geht jetzt zu Gott, um Wohnung zu bereiten. Aber wo werden die Wohnungen sein? Und Jesus sagt so ganz locker, ihr wisst ja, wo es jetzt lang geht. Und dann ist es Thomas, der den Mut hat, seinen Lehrer zu unterbrechen und sagt, also stopp mal, ein bisschen langsamer, da stimmt doch was nicht. Und er stellt so eine Frage, Herr, sagte Thomas, wir wissen doch noch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Okay, du hast gesagt, du gehst nach Jerusalem, aber da merken wir so ganz langsam, da wird nicht das passieren, was wir unter dem Reich Gottes verstehen. Macht ja auch keinen Sinn. Die Römer sind es, die uns besetzen. Also wirst du vielleicht nach Rom gehen, um dort diese Wohnung herzurichten, oder wirst du ein Stück Land irgendwo kaufen, um da einen Gottesstaat zu bilden? Also wir wissen überhaupt nicht, wo du hingehst. Dass Jesus in den Himmel geht, Entschuldigung, wie sollten sie daran glauben? Das für ernst, für wahrnehmen? Die Antwort, die Jesus dem Thomas gibt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wie hört das ein Jude, wenn er die Frage hört, ich bin der Weg? Die Frage von Thomas ist, ja, wo geht's denn hin? Es ist der Blick auf die Zukunft. Was wird denn jetzt passieren? Wo bekommen wir jetzt Sicherheit her? Bisher war klar, wenn ich mit Gott in Beziehung komme, dann muss ich zum Tempel gehen. Und ich brauche ein Opfer, ich brauche einen Priester, ich brauche diesen Tempel, ich brauche Rituale, ich muss mich genau einhalten und dann weiß ich es, kriege Absolution und kann wieder fröhlich nach Hause gehen. Und jetzt sagt Jesus, ich bin der Weg. Also der Pilger, der zum Tempel kommt, landet als erstes im Vorhof. Dort gibt es ein Tier ab. Dort findet die Opferung statt. Und auf diesem Level leben sehr viele Christen. Sie leben ihr Christsein im Vorhof. Aber das ist nicht das Ziel von Jesus Christus. Das ist der erste Bereich. Das eigentliche Ziel ist, zum Vater zu kommen. Der Vater steht für das Allerheiligste, dahin zu kommen. Und nun sagt Jesus Christus, also eure Religion, also das sind ja Merkmale von Religion. Ihr braucht ein Opfer, ihr braucht Personen, ihr braucht ein Gebäude, ihr braucht eine bestimmte Zeit, ihr müsst euch an alles halten. Alles das existiert nicht mehr, hat keinerlei Bedeutung. Es geht nur noch eins, vertraut Gott und vertraut mir. Ich bin es. Der Weg. Punkt. Das bedeutet natürlich, auf der einen Seite, was die Akzeptanz angeht, ich kann nur über Jesus Christus in diese engste Beziehung hineinkommen. Aber wahr ist, dass ich vielleicht noch gar nicht beim Vater bin. Weil Wahrheit ist das, was in der Wirklichkeit da ist. Also hat eine Wirkkraft. Und wenn ihr Johannes 14 lest, werdet ihr bestimmt einige Fragen kommen, einige Spiegelbilder bekommen. Ihr seht den Geist Gottes, heißt es da zum Beispiel. Ich und der Vater sind eins und ihr werdet in der gleichen Einheit leben und größere Werke tun, als ich es getan habe. Dann fangen wir doch an zu schlucken und überlegen, bin ich denn in dem Allerheiligsten verhaftet, verbunden, verankert, dass das meine Realität ist? Oder belüge ich mich und befinde mich als guter Christ im Vorraum und sage, Jesus, vergib mir meine Schuld und meine Sünde und gehe dann wieder nach Hause und sage, danke, dass es passiert ist. Es ist wunderbar, dass das eine Realität ist, aber Gott hat mehr mit dir vor. Punkt. Weiter geht's beim nächsten Mal. Ich habe dazu ein Lied, das finde ich sehr schön. Ich liebe die Gruppe Berge, daraus mache ich ja kein Geheimnis. Und sie haben ein Lied gedichtet, das heißt das Heiligste. Du bist das Heiligste, das ich habe. Es von den Kommentaren, wenn man das im Internet so sieht, alle hören es als Liebeslied. Und man weiß auch nicht, zu wem sagen sie es. Aber ich finde, Und so höre ich dieses Lied mit meinen Lebensräumen. Das ist das Liebeslied an Gott. Er ist das Heiligste. Und vielleicht hören wir das einfach, das ist also das Allerheiligste, das ist die Beziehung zum Vater, wirklich ganz tief mit ihm verbunden zu sein. Hören wir das Lied als fast Abschluss dieses Gottesdienstes.